Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen. Die Runde ist vorbei. Wie geht's dir?
Ja, hallo alle zusammen. Mir geht's super. Runde ist endlich rum. Was heißt endlich? Es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist ja immer eine sehr vollgepackte und intensive Zeit. Und dann ist es meistens so, bei mir zumindest, dass man dann auch irgendwie froh ist, wenn es dann rum ist. Und auch mal vielleicht mal ein Wochenende mal ohne Tennisplatz verbringt. Ja, wir haben uns lange nicht gemeldet.
Ja.
Eben deswegen, ne? Genau. Weil wir so viel auf den Tennisplätzen waren.
Haben einfach festgestellt, dass jetzt dieses Jahr vor allem oder grundsätzlich in der Terminrunde es für uns fast unmöglich war, so richtig Zeit zu finden, um das hier vernünftig weiterzumachen. Aber die Runde ist ja jetzt vorbei und wir melden uns ja auch jetzt pünktlich zurück nach der Rasensaison. Wimbledon-Finale war ja jetzt gerade vor 2 Tagen. Und da dachten wir, da müssen wir auf jeden Fall drüber berichten. Es gibt ja auch einiges zu berichten. Und vorab kommt, ist unsere nächste Folge, also jetzt nicht diese hier, die geht jetzt mal ausschließlich nur über die Rasensaison und Wimbledon, geht über unsere sozusagen Zusammenfassung unserer Bundesliga-Herren-30-Saison in der Bundesliga Süd.
Und generell zu Medenspielen.
Genau, zu den Medenspielen, die wir diese Saison hatten, weil du hast ja beispielsweise in 2 Mannschaften gespielt, ich ja teilweise auch. Da wollen wir dann mal eine kurze Zusammenfassung machen, aber das machen wir jetzt nicht in dieser Folge, sondern jetzt geht es erstmal ausschließlich um die Rasensaison, natürlich mit dem Highlight Wimbledon.
Ja, wie hast du denn die Rasensaison verfolgt?
Ja,
hast du viel Rasentennis gucken können?
Ich habe viel Rasentennis gucken können. Ich meine, da waren ja auch viele Turniere, die man verfolgen konnte. Ja, da ist jetzt die deutschen Turniere mit Stuttgart, mit Hamburg, mit Halle.
Bad Homburg, Berlin haben wir noch.
Genau, die Damenturniere. Und ja, ist natürlich immer was Spezielles, muss ich sagen. Mir gefällt Rasentennis nicht immer so. Gerade finde ich zu Beginn, wenn man sich jetzt Stuttgart ansieht oder Halle, sind da teilweise schon ein paar langweilige Matches dabei auch. Irgendwie gefühlt habe ich immer, das Gefühl, dass die Plätze, obwohl es ja heißt, dass in Stuttgart oder in Halle die Plätze sehr ähnlich sind wie jetzt in Wimbledon, habe ich immer das Gefühl, die Spieler rutschen da deutlich mehr aus. Vielleicht können sie am Anfang einfach noch nicht laufen. Die Ballwechsel sind unfassbar kurz und es ist unglaublich schnell gespielt. Es kommt super wenig zustande. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es einfach daran, dass die einfach noch nicht die Spieler an den Rasen so richtig gewohnt sind. Aber ansonsten habe ich viel geguckt. Und du?
Ja, doch, ich habe auch viel geguckt. Vor allem jetzt, ich fand die Wimbledon-Übertragung auf Amazon war eigentlich easy und gut, muss ich sagen. Also man konnte,
ja.
Ich glaube, irgendwie mittlerweile jeder hat einen Amazon-Account.
Genau.
Man kann über Prime dann gucken. Und du kannst dann easy alle Courts anwählen. Von daher fand ich, war das eigentlich echt gut gemacht diesmal.
Ja.
Man konnte viel gucken.
Genau, und ich finde immer, das ist heutzutage einfach, ich würde keinen Grand Slam mehr gucken, wenn ich nicht die Auswahl hätte, dir zwischen den Courts zu wechseln. Das finde ich halt einfach total geil. Und muss ja auch sagen, also ich finde die, kann man sich immer drüber streiten, gibt es immer Diskussionen, ah, der Kommentator, die Kommentatorin ist furchtbar, das war jetzt richtig gut, aber auch mit Petkovic, dann kommen ja auch mal andere Insights rein, die sie hat. Ja, Becker ist ja immer dabei, deswegen.
Stich war dabei.
Stich war dabei.
Sascha Barzin, genau. Der Trainer,
war waren dabei. Die schon interessant aufgestellt.
Genau. Ja, besser als bei Eurosport, muss man sagen. Da ist immer nur das Duo Becker, Stach.
Ja, klar, die haben ja noch andere, aber ich finde jetzt beispielsweise, dass man da auch mehr externe Spieler dabei hat, ja. Beziehungsweise, dass er ja auch dann Trainer mal, da kommen ja dann sehr interessante Insights dann auch mal raus.
Und wichtig, die waren vor Ort. Dadurch konnten sie auch die Spieler zu Interviews einladen, ja. Nach ihren Matches.
Ja.
Und das ist dann immer interessant, wenn die Spieler direkt vom Platz kommen,
ja,
oder
ja.
Vor ihren Matches und einfach mal was erzählen können. Und die können die Interviews mit den Spielern führen und nicht wie bei Eurosport, wenn sie in ihrer Kabine hocken in München und dann werden Spieler irgendwie zugeschaltet. Das hat schon was anderes. Du kriegst schon mehr mit.
Ja, da gebe ich dir recht.
Ja, aber lass uns doch direkt reinstarten. Gerade die erste Runde war ja historisch, kann man sagen.
In Wimbledon.
Genau. Wolltest du noch ein bisschen über die Vorbereitungsturniere sprechen?
Nee, wollte ich nur eine Sache zu sagen, da war für mich herausstechend irgendwo Alexander Bublik.
Auf jeden Fall.
Genau, der einfach eine gute Rasensaison gespielt hat.
Seine Form mitgenommen hat aus den French Open,
muss genau.
Man ja sagen.
Muss ich wirklich sagen, der dann auch Halle gewonnen hat. Und wo ich gedacht habe, okay, der ist so ein Dark Horse für Wimbledon. Wie sich rausgestellt hat, war er es nicht. Aber war für mich herauszustechen, dass es der einer ist, der sehr unangenehm werden könnte für den einen oder anderen Topstar. Wie sich herausstellt, war die erste Runde anscheinend für viele eine Herausforderung der gesetzten Spieler. Aber das fand ich sehr interessant, wie er gespielt hat, weil er ist, glaube ich, mit seiner Art und Weise wirklich unangenehm zu spielen, weil er so furchtlos spielt und halt einfach kompromisslos. Und ja, das war so für mich eigentlich so das Ding, was ich gesagt habe, der ist mir so am meisten hängen geblieben.
Ja, und ich glaube, in Halle kann man auch eigentlich ganz schön sagen, das war wieder ein schöner Beweis dafür, dass sich eben dann Rasentennis doch sehr unterscheidet von anderen Belegen.
Ja.
Und klar hat sich das schon sehr angepasst, dass man da viel Grundlinientennis spielt, aber ich fand es auffällig, dass im Halbfinale 4 Spieler waren, die alle wahrscheinlich über 1,95 groß sind und aufschlagen wie die Tiere, nämlich Bublik gegen Kachanov,
ja,
und Medvedev gegen Zverev.
Ja.
Das zeigt schon, dass der Aufschlag einfach immer noch eine super, super große Rolle da spielt oder die wichtigste Rolle auf Rasen, dass du damit das Spiel so dominieren kannst, die Punkte so kurz halten kannst.
Genau.
Und dass sich ja genau solche 4 Spielertypen durchsetzen, ist jetzt, dann schon sehr auffällig.
Die jetzt vielleicht, wo man vielleicht zum Medvedev kann man sagen, der kann auf jedem Belag vielleicht spielen, ja, weil er einfach so gut ist, aber die anderen sind jetzt nicht ausgewiesene Sandplatzspieler. Siehst du, dass die sich halt auf dem Rasen halt dann nochmal andere Qualitäten zum Vorschein kommen? Finde,
sieht oder man, anders gesagt, du siehst keine Sandplatzspieler sitzen wie ein Baez oder so, die dann vielleicht ihre Sternstunden haben.
Genau.
Das ist schon sehr, sehr auf Aufschlag oder auf große Typen, die
genau, und halt
einfach da punkten können.
Etwas glatter spielen.
Ja.
Ja, und nicht mit viel Topspin, sondern auch vielleicht mit viel Slice. Ich meine, ich erinnere mich ja früher noch an Spieler wie den Franzosen, den Michael Laudrat. Oder Feliciano Lopez, der ja auf Rasen einfach immer mega stark gespielt hat.
Ja, und vielleicht hervorzuheben natürlich, Sinner hat dann vielleicht nicht die optimale Vorbereitung gehabt. Der hat nämlich direkt 2. Runde gegen Bublik verloren.
Genau.
Während Alcaraz in Queens gewinnen konnte. Da dachte man natürlich so, oh krass, der nimmt die Form aus Paris direkt mit, gewinnt direkt das nächste Turnier. Da haben alle Spieler sich gefragt, wie macht er das? Der geht nach den French Open erstmal Party machen, auf Ibiza kommt, gewinnt dann Queens.
Richtig.
Hat ihn dann auch in Wimbledon nicht so schlecht gespielt. Und bei Alcaraz war dann so ein bisschen, bei Sinner hat er so ein bisschen, struggelt er ein bisschen mit dieser finalen Niederlage, hängt ihm das ein bisschen nach. Da kam natürlich direkt wieder die Presse und nach dem Zweitrunden Ausscheiden gegen Bublik.
Ja, jetzt nicht, dass wir abdriften wollen, aber wie schwierig, ich stelle mir das so schwierig vor, du verlierst so ein Gigantenfinale bei den French Open, was vielleicht, muss man sagen, muss eines der besten Grand Slam-Finals war, oder zumindest mal sagen wir mal zu den Top 3 gehört, die jemals gespielt wurden. Du verlierst das mit Matchbällen, 3 Matchbälle und keine Ahnung, 2 Wochen später beginnt schon Wimbledon und du spielst kurz danach nochmal ein Turnier Halle. Wie schwer muss das sein? Also da frage ich mich immer, also fehlt es dir an Selbstbewusstsein? Hast du da Selbstbewusstsein so richtig? Bist du da auch richtig motiviert? Kannst du da jetzt sagen, ich habe das abgehakt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Also ich glaube jetzt einfach nur, wenn man das auf sein eigenes Spiel irgendwie bezieht, dann kennt es bestimmt jeder, dass du mal ein Match hast, bei dem du einen Matchball hast und verlierst das. Das hast du direkt beim nächsten Match im Kopf, egal gegen wen du spielst und egal auf welchen Belag du spielst, denkst dir, fuck, ey, wenn ich jetzt wieder führe, wieder Matchball habe, dann bist du plötzlich ein bisschen nervös. Und das musst du einmal durchbrechen und dann hast du das eigentlich wieder erledigt, das Thema. Ich glaube aber, das ist ja dann auch so ein persönliches Ding dann zwischen ihm und Alcaraz. Und ich glaube, der braucht halt eben, um das Ganze richtig zu verarbeiten, ist es wahrscheinlich, der muss nochmal bei den French Open gegen ihn gewinnen.
Ja.
Wahrscheinlich erst dann hat er dieses Trauma erledigt. Vielleicht auch bei einem anderen Turnier gegen ihn gewinnen, aber ich glaube, wahrscheinlich braucht er genau auf diesem Belag, muss er ihn schlagen, um das dann sozusagen, das ist seine große Revanche.
Genau.
Aber ich glaube, er sagt es ja immer in seinen Interviews und auch seinen Trainer, Darren Cahill, einer seiner Trainer, dass die das schon sehr sportlich sehen. Die sagen, das ist ein Tennismatch gewesen, du hast es verloren, alles halb so wild. Und ich kaufe das denen auch ab, dass die da so eine gute Einstellung
haben. Ja, und er betont ja auch immer wieder, dass er gesagt hat, er ist ja auch froh, Teil dieses Matches gewesen zu sein, weil es ja schon historisch war. Ja, zu Wimbledon. Du hast ja schon gesagt, wir haben es gesagt, es war das, was sich ja irgendwie wir auch immer wieder thematisieren, ist dass es sehr unberechenbar geworden ist, weil wenn man sich die erste Runde anguckt, haben wir unglaublich viele gesetzte Spieler, die schon rausgeflogen sind. Ja, in der ersten Runde, in der ersten Runde war das ja, um mal ein paar Namen zu nennen.
Also tableauübergreifend oder konkurrenzübergreifend Frauen und Männer, insgesamt 23 Gesetzte, die in der ersten Runde raus. 13 bei den Männern, 10 bei den Frauen.
Genau, das ist unglaublich. Also 13 bei den Männern, 10 bei den Frauen. Also unglaublich viele, wo man jetzt auch gar nicht geglaubt hätte. Gerade, wir haben ja von Bublik gesprochen, auch erste Runde rausgeflogen, also ganz früh. Und da war Hugo Humbert, Popirin, Tsitsipas, zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Shapovalov,
Musetti.
angesprochen, genau. Musetti, Bublik, Mikkelsen, Kriegsbohr, Berrettini. Eigentlich eine Bank, ne? Und Wimbledon immer gut gespielt. Klar, Verletzungsprobleme. Zverev, kommen wir gleich zu. Das hat wehgetan. Ja, Musetti, Rune, Medvedev. Also ich meine auch, Medvedev hat ja eigentlich ein gutes Rasending gespielt, ja. In Halle, im Finale dann verloren, oder?
Ja, gegen Bublik.
Gegen Bublik, ja. Und ja, hat dann erste Runde relativ, ja, was heißt deutlich, aber hat
verloren.
Genau. Ja, deswegen, das geht irgendwie weiter, dieses Thema. Es ist unglaublich eng geworden da vorne in den Top 35. Und Spieler, die jetzt noch vor 10 Jahren, wie Zizi, oh, was heißt vor 10 Jahren, vor 5 Jahren locker in den Top 10 waren, verabschieden sich so langsam daraus, ja.
Ja, wir haben es ja jetzt häufig betont. Also das ist ja auch, was die Spieler sagen. Das Feld wird immer enger. Du hast in der ersten Runde bei dem Grand Slam hast du einfach, kannst du gegen jeden verlieren. Einfach, ne?
Ja.
Die Konkurrenz ist super eng zusammengerückt. Da hinten dran stehen ganz viele Schlangen, die da auch noch rein wollen. Also es geht dann nach den ersten 100 oder 150 weiter. Da kommen die nächsten, die auch wahrscheinlich das Niveau haben. Das ist sehr, sehr, sehr eng geworden. Ich glaube, man darf natürlich nicht vergessen, dass viele von den gesetzten Spielern spielen, obwohl sie vielleicht nicht 100% fit sind. Das war vielleicht noch vor 10 Jahren anders, weil das Preisgeld nicht so hoch war. Jetzt ist es so, bei den diesjährigen Wimbledon hat man fürs Ausscheiden in der ersten Runde 66.000 Pfund bekommen. Das heißt so knapp $90.000 fürs Ausscheiden in der ersten Runde.
Ja.
Klar, Musetti hat sicherlich schon genug Geld verdient, aber der wird sich sicherlich sagen, yo, ich fahre dahin. Ich spiele die erste Runde, guck mal, was geht, auch wenn ich nicht 100% fit bin und kassiere die Kohle.
Ja,
darf man auch nicht vergessen.
Genau, hat ja nach den French Open kein Rasenturnier zur Vorbereitung gespielt.
War verletzt bei den French Open.
War verletzt.
Ist davon auszugehen, dass er nicht 100% fit ist.
Ja.
Kann man irgendwo auch nachvollziehen, ne? Da, glaube ich, muss man immer gucken, dass es natürlich viele Spieler gibt von den Gesetzen, die nicht fit waren, trotzdem spielen. Natürlich nichts sagen, weil die dürfen ja nicht verletzt antreten.
Ja,
Und einfach die Kohle mitnehmen. Das kann man natürlich schon irgendwo auch nachvollziehen.
Ja, klar. Da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, trotzdem, ich meine, waren ja auch viele Matches, die man gesehen hat, wo man einfach sagt, also okay, das ist, der wird Probleme haben, sich da weiter in den Top 30 zu etablieren. Ja.
Gerade, wenn wir jetzt mal Medvedev, bevor wir auf Zverev eingehen,
genau.
Medvedev und Tsitsipas. Bei Medvedev hatte ich in Halle so ein bisschen das Gefühl, oh, vielleicht ist mal wieder so ein positiver Effekt, mal ein Finale. Ich habe eigentlich für ihn gehofft, dass er mal wieder ein Turnier gewinnt.
Ja.
Und dachte, vielleicht kann er das mitnehmen. Dann direkt erste Runde raus.
Ja.
Ja. Was glaubst du bei ihm? Was ist der nächste Schritt? Ich meine, der arbeitet jetzt auch so lange schon mit seinem Trainer zusammen. Das ist ja so eine One-Man-Show. Der macht ja, ist ein sehr kleines Team, nicht so wie bei den anderen Top-Spielern, die dann ein Team von, was weiß ich, 5, 6 Leuten haben: Physio, Trainer, Fitnesstrainer, Tennistrainer. Sondern wirklich nur eine Person dabei.
Ja,
kurzzeitig war Gilles Simon nochmal mit im Team. Ich glaube, der ist nicht mehr dabei. Was glaubst du, wo geht die Reise bei ihm hin?
Ja, wenn es so weitergeht, dann sehe ich ihn nicht mehr so als, auch nicht in den Top 20, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil die Ergebnisse zeigen es ja auch. Ich glaube, wir hatten es ja schon mal gesagt, ich glaube, seit 2023 keinen Titel mehr geholt und das von einem, der regelmäßig Titel geholt, in den Jahren zuvor auch in Grand Slams Final stand und auch schon gewonnen hat. Für mich ist einfach, sein Spiel hat er nicht weiterentwickelt. Ja, also dieses Extrem, er ist ja absoluter für mich ein Konterspieler, der sehr unglaublich für seine Größe gut aufschlägt natürlich, aber unglaublich gut läuft und antizipiert und da hinten ausgräbt wie die Sau. Aber die haben sein Spiel, die Spieler, so ein bisschen entschlüsselt.
Und die anderen haben sich auch extrem weiterentwickelt,
finde ich. Ja, ne? Das auch. Und ja, also auf jeden Fall, das ist einfach, ich glaube, es reicht einfach nicht. Ihm fehlt diese aggressive Komponente. Das brauchst du einfach heutzutage. Weil er, du kannst dich nicht jedes Mal, er hat eine Qualität, natürlich wird er viele Matches gewinnen, weil er einfach zu gut ist, aber es reicht nicht mehr, einfach nur den Ball in Anführungsstrichen reinzuspielen und zu verwalten und auf die Fehler zu hoffen und damit dann große Titel zu gewinnen. Und da muss er sein Spiel weiterentwickeln. Und die Frage ist natürlich, ich meine, darf er ja auch nicht immer nur den Coach die Schuld geben. Vielleicht versucht er das ja, aber er kriegt es einfach nicht hin oder möchte selber nicht das einsehen. Aber ich glaube, es muss eine Veränderung her, ob das jetzt eine personelle ist oder einfach von, er sagt, ich muss mein Spiel weiterentwickeln.
Glaubst du, er kann sein Spiel so weiterentwickeln, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen an das moderne Tennis anpassen, also dieses super aggressive Tennis, was wir jetzt von allen jungen Spielern auch sehen, dass er das dahingehend anpassen kann oder dass er einen anderen Weg findet, da vorne mitzuspielen? Oder glaubst du wirklich, dass dein Spiel einfach, dass es damit sehr schwer haben wird, in Zukunft da wirklich vorne, ganz, ganz vorne eine Rolle zu spielen?
ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, das zu tun. Und wenn man sich vielleicht auch mal andere Spieler ansieht, also auch beispielsweise einen Rublev, wo man sagt, da fehlt so ein bisschen die Variabilität, das kriegt er ja auch nicht so richtig hin.
Ja.
Dann hat man wie jetzt einen Medvedev, wo man sagt, okay, er kriegt das jetzt auch nicht hin, mal vielleicht ein bisschen aggressiver zu spielen. Schau dir auch Zverev an. Er hatte auch massiv Probleme, einfach mal zu sagen, ich spiele jetzt mal aggressiver. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was einfach in deiner, vielleicht in deiner DNA schon drin ist, wo du dich einfach sehr, sehr wohl fühlst, und es ist unglaublich schwierig, da was dran zu verändern oder zu sagen, ich spiele jetzt mal was anderes, ja. Und wir hatten auch aus der Vergangenheit viele andere Beispiele. Erinnere dich an einen Tobias Berdych, wo man das Gefühl hat, der hat 25 Jahre den gleichen Stiefel gespielt.
Ja. Ja,
ein Gilles Simon, wo du gerade von sprichst, der auch als Konterspieler bekannt, hat es auch nicht hingekriegt zu sagen, ich spiele jetzt nochmal deutlich, deutlich aggressiver. Ja. Da gibt es viele Beispiele. Natürlich hat man auch Beispiele, wo es funktioniert hat, aber jetzt mal so der Vergleich halt, wenn man sich jetzt mal die absoluten Megastars anguckt, Federer, er hat vielleicht einfach noch aggressiver gespielt mit der Zeit. Ja, hat sein Spiel vielleicht dahin umgestellt zu sagen, ich gehe die Ballwechsel noch kürzer und mache das so. Aber Federer oder so haben jetzt nicht gesagt, ich muss jetzt noch von der Grundlinie noch vielleicht etwas defensiver werden oder wie auch immer, und haben sein Spiel massiv umgestellt. Und das stelle ich mir bei denen schwierig vor, ob man das hinkriegt. Ich glaube, wenn man auch an sich selber schaut, jetzt aus seinem Spielertyp, wenn man vielleicht ein Spielertyp ist, zu sagen, ich ändere das ab oder muss daran arbeiten, schwierig, ob man damit ob das zu einem passt.
Erinnert mich so ein bisschen der Medvedev an Hewitt früher. Hewitt war ja auch Anfang seiner Karriere eins der Welt Grand Slams gewonnen, und dann irgendwann hat dieses, sag ich mal, defensivere Spiel, dieses Counter-Puncher-Spiel, da auch nicht mehr ausgereicht. Ne? Federer und so hat den irgendwann, er konnte nicht mehr gegen Federer gewinnen.
Ja, da war die Zeit abgelaufen. Das Gefühl, der hat ihm gar nicht mehr wehgetan.
Genau.
Also mit Zahnstochern nach dem geworfen.
Genau.
Ja.
Ja, und so ähnlich habe ich das Gefühl, ist es bei Medvedev. Ich glaube einfach, er ist kein Spieler wie Murray oder Djokovic oder Nadal, die über ihre ganze Karriere hinweg da vorne bleiben können, die sich immer neu erfinden können. Ich glaube, er hat jetzt eine kurze Phase gehabt oder auch lange Phase, wo er vorne dabei war. Ich glaube aber wirklich, dass dass er sich da nicht mehr vorne halten kann. Ich glaube wirklich, die Zeit ist da abgelaufen.
Ja,
die anderen sind einfach zu gut.
Wenn da jetzt nicht diese Veränderung kommt, dann glaube ich ja auch nicht dran. Und du hast ja gerade von denen viel gesprochen. Man muss aber auch einfach dazu sagen, das sind ja vier absolute Genies, ja, die Sachen können, die du nicht lernen kannst. Da bin ich ja von überzeugt. Also ich meine, du kannst ja auch den Rublev hinstellen und wir können den so viel trainieren, wie er will. Er wird nicht vielleicht das Niveau von einem Alcaraz erreichen, weil es einfach das, was Alcaraz macht, das kannst du nicht lernen. Es ist genial. Es ist irgendwo ein Genie irgendwo am Werk. Ja, er hat Sachen, die du nicht lernen kannst. Ja, die hat er einfach in sich. Die macht er automatisch, intuitiv, und da sind irgendwo Grenzen auch gesetzt.
Und klar, ich glaube, die sind zu gut, die anderen.
Genau. Das ist einfach was du nicht lernen kannst.
Der andere Spezialist ist ja Tsitsipas, und da hatten wir auch eine ganz interessante Aussage von seinem neuen Trainer Goran Ivanišević, die dann relativ kurz vor Wimbledon, ich glaube nach den French Open, angefangen haben, zusammen zu trainieren.
Ja.
Und Goran Ivanišević hat den Tsitsipas öffentlich sehr, sehr kritisiert.
Zerlegt, ne?
Zerlegt, hat nämlich in dem Interview oder in mehreren Interviews, ich weiß nicht genau, ich packe mal hier so ein paar Aussagen von ihm hier rein. Er hat noch nie so einen unvorbereiteten Spieler gesehen. Er will, aber er tut nichts.
Ja.
Sein physischer Zustand ist ein Desaster.
Ja.
Und er hat zu viele Off-Court-Probleme, also Probleme neben dem Platz. Wenn er die nicht in den Griff bekommt, dann wird er sein Spiel nicht verbessern.
Ja.
Und ja, das sind schon ganz schön heftige Aussagen. Jetzt erstmal die Frage an dich: Wie findest du das, dass ein Trainer sich öffentlich über die Medien, über seinen Spieler äußert, nach so einer kurzen Zeit? Und ja, glaubst du, hat er recht damit? Und ist es sinnvoll, das zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage, was er sich dabei gedacht hat. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, da ist die Zusammenarbeit auch schon wieder beendet, weil das hört man ja von sonst keinem anderen Coach, dass er sich so über seinen Spieler äußert, weil ich glaube, sein Wortlaut war wirklich, ich höre immer nur, ich will, aber ich mache nichts, er macht nichts dafür, so ungefähr, er ist unfit wie die Sau, und meinte von wegen auch so, ich mit meinem Knie bin besser vorbereitet als er.
So, er ist unfit.
Genau. Ja. Und er öffentlich halt demontiert. Ja, aber die Antwort von Tsitsipas war jetzt in der Öffentlichkeit zumindest so, jetzt nicht im Wortlaut, aber er braucht das, dass einer mit ihm hart ins Gericht geht und ehrlich zu ihm ist, das ist das, was er braucht, ja. Und vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht hat ihm das wirklich die Augen geöffnet und er nimmt sich das zu Herzen, weil er ist ja auch wirklich, muss man einfach sagen, auch da irgendwie aktuell total abgehängt, ja, von dem. Und vielleicht ist da ja wirklich was dran, ja. Also ich meine, der Goran Ivanisevic wird das ja nicht sagen, wenn der ein harter Arbeiter ist und ja, die Ergebnisse kommen nicht, sondern vielleicht ist es das wirklich, was er beobachtet hat, dass er vielleicht von sich selber nur fordert, aber nichts gibt. Und ob das in der Öffentlichkeit sinnvoll ist oder nicht, ich bezweifle das fast schon, ja, dass man das so, man hätte das vielleicht im Nachhinein, weißt du, wenn man den Erfolg gefeiert hätte und gesagt hätte, hier, wir sind wieder zurück in den Top Ten und wir hatten damals das Ding, dass wir gesprochen haben und ich habe ihm mal knallhart ins Gesicht gesagt, du sagst immer nur, dass du willst, aber von dir kommt nichts, ja, aber jetzt baut das natürlich, finde ich, auch schon massiv Druck aus, weil wenn sie jetzt härter arbeiten und vielleicht da irgendwie versuchen, einen neuen Weg einzuschlagen und es funktioniert dann auch nicht, ja gut, an wem liegt es denn dann jetzt, ja? Also ist es dann Ivanisevic, dass du vielleicht das Problem dann bist? Also ja, was meinst du dazu?
Ja, also ich kann mir einfach nicht erklären, warum er das öffentlich macht. Also selbst wenn der Tsitsipas da vorher, also wenn er vorher die Kritik an Tsitsipas direkt geäußert hat, ja, das hinterher öffentlich sagt, auch das macht sich besser. Ich verstehe nicht, was es in der Öffentlichkeit verloren hat. Für uns ist es natürlich toll zu hören. Das ist eine Geschichte, die guckt man sich an. Das ist Aufmerksamkeit. Ja. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Weil du willst ja mit deinem Spieler ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Du willst ja mit ihm zusammenarbeiten und willst ihm helfen. Und der Tsitsipas hat ja nicht einen neuen Trainer gesucht, weil alles top läuft, sondern weil es offensichtlich nicht so gut läuft und er an einem schwierigen Punkt in seiner Karriere ist. Ich weiß nicht, was es dann bringen soll, ihn öffentlich dann nochmal richtig runterzumachen und niederzumachen. Sondern du musst ihm ja eher helfen.
Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das abgesprochen ist. So von wegen, komm, wir sagen das jetzt mal in der Öffentlichkeit, weil da würde ich den Sinn jetzt auch nicht dahinter verstehen, sondern ich stelle mir es jetzt gerade so vor, dass der Tsitsipas halt das halt auch aus den Medien erfahren hat. Wahrscheinlich, so wie ich bei Instagram, einfach so ein Zitat gelesen und denkt man sich so, okay, krass, wo kommt das jetzt her?
Also krass, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Ich wäre wahrscheinlich gesagt, was ist denn das? Was
also ich hatte, mein erster Gedanke war, da ist die Zusammenarbeit ist beendet oder wird jetzt beendet.
Ja.
Aber gut, ja.
Aber auch da ein Spieler, das sagen wir jetzt auch schon nicht heute zum ersten Mal, sondern der auch gucken muss, wie er sich da vorne irgendwie halten kann, seinen Platz halten kann.
Ja, gut, was heißt halten? Er ist ja, glaube ich, schon aus den Top 30 schon jetzt rausgeflogen und wie er wieder zurückkommen kann.
Genau,
so also das sehe ich halt bei dem einfach aktuell auch. Und wie gesagt, da sind ja Spieler dabei, die einfach eine Wahnsinns Selbstvertrauen auch getankt haben da in den Top 20, die jetzt auch nicht einfach auf den Platz gehen und sagen, ich verliere jetzt mal gegen Tsitsipas, ja, sondern da muss er wirklich, blick mal, wie lange er sich da jetzt wieder zurückhelfen muss. Das ist ja ein Projekt von mal mindestens einem Jahr, wo er wirklich Ergebnisse zeigen muss, Top-10-Ergebnisse.
Ja. Wir sind ja bei den Erstrundenniederlagen, bei dem Überraschenden. Jetzt kommen wir zu unserem Zverev. Erstmal zu seiner Sandvorbereitung. Er hat in Stuttgart
Rasenvorbereitung, meinst du?
Entschuldigung, Rasenvorbereitung. Hat er gegen Fritz verloren.
Ja, Angstgegner von ihm. Ja.
Im Finale war das sogar.
Genau, muss man aber sagen, Fritz spielt auf Rasen, hat auch eine starke Rasensaison gespielt, ja.
Dann in Halle hat er im Halbfinale gegen Medvedev verloren. Auch so ein Angstgegner von ihm, muss man sagen. Aber trotzdem, Finale, Halbfinale ist schon sehr gut.
Ja.
Also ist eine Top-Vorbereitung.
Genau.
Spielt dann in der ersten Runde in Wimbledon gegen Rinderknecht. Auch ein Spielertyp, dem der Rasen natürlich eher liegt.
Richtig.
Und verliert in 5 Sätzen.
Ja.
Und muss sagen, der Rinderknecht hatte auch schon deutlich mehr Chancen gehabt, auch im zweiten Satz den klar zu machen, hat ihn dann 7-6 verloren.
Ja.
Genauso im vierten Satz, waren die im Tiebreak, da hat er auch seine Chancen gehabt. Also hätte auch noch deutlicher ausgehen können.
Ja.
Verliert aber in der ersten Runde in 5 Sätzen. Und hat natürlich danach auch direkt im Interview, in der Pressekonferenz auch, Aussagen getroffen, wo alle natürlich ein bisschen überrascht waren.
Ja.
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, er fühlt sich aktuell nicht wohl, er ist unglücklich, es gibt gerade nichts, was ihn glücklich macht, außer seine Tochter.
Er fühlt sich alleine. Und
fühlt sich alleine.
Also irgendwie, um zusammenzufassen, was er sagt, er hat da aktuell halt mentale Probleme. Das ist natürlich nie schön. Und gerade wenn so ein Spieler sowas sagt, sollte man das vielleicht auch ernst nehmen. Ja, ich meine, da war irgendwie auch so ein bisschen die die, ich meine, das hat er auch, die haben auch die Kommentatoren gesagt, die Reaktion von seinem Bruder Mischa Zverev, der das irgendwie so ein bisschen runtergebügelt hat, von wegen so, ja, passt schon so und der wird in Gestart, das Sandplatzturnier, was er da gemeldet hat, wird er schon spielen, so ungefähr.
Spielt er nicht?
Ja, spielt er jetzt natürlich nicht. Ist im Urlaub, glaube ich, oder ja, kommen wir gleich zu. Ja, irgendwie so ein bisschen empathielos, aber ja, zum Match kann man nur sagen, ja, völlig überraschende, auf dem Papier, überraschende Niederlage, ja. Hast du das Match gesehen?
Ich habe es gesehen.
Ja.
Und ich muss sagen, ein typisches Zverev-Match.
Ja.
Einfach der alte Stiefel, das, was wir jetzt hier schon 100-mal gesagt haben, einfach wieder zu defensiv gespielt.
Ja, und absolut der Rinderknecht. Ich sag ja, die Leute verstehen, glaube ich, langsam immer mehr, wie man gegen Zverev spielen muss. Hat gut aufgeschlagen, ja, hat druckvoll gespielt, hat einfach versucht, druckvoll zu spielen, hat den Weg immer nach vorne gesucht und ihm dermaßen wehgetan, aus meiner Sicht, wenn du dem Zverev auf die Vorhand spielst. Mit dem Slice auf die Vorhand, da verkloppt er mit seiner Vorhand wirklich viele Bälle und du sagst einfach, ja, man braucht gar nicht viel drüber reden, zu defensiv.
Ganz einfach gesagt, er steht zu weit hinter der Linie.
Er steht zu weit hinten mit der Vorhand, da kommt nichts raus, er spielt den Ball gefühlt einfach nur rein und wenn der Zverev nicht diesen brachialen Aufschlag hätte, dann geht das in drei Sätzen weg.
Ja.
Ich sage dir, von der Grundlinie schlagen den die meisten aktuell. Und der Aufschlag rettet ihn halt häufig nochmal über die Ziellinie.
Ja, und seine krasse Antizipation und seine Defensivkünste, aber es ist einfach zu passiv, weshalb er einfach diese Spiele verliert.
Genau, zu wenig spielerisch. Gut, man weiß jetzt nicht, wie sehr auch das Mentale ihn da beeinflusst hat, dass er da einfach aktuell vielleicht auch nicht so den richtigen Drive findet, auf den Platz zu gehen, zu trainieren oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber interessanterweise scheint es da ja, und es ist ja auch immer wieder in Diskussion, er wurde ja auch von unseren Tennis-Gurus in Deutschland, Barbara Rittner, Boris Becker, kritisiert, oder was heißt kritisiert für sein Spiel, er bräuchte mal eine Veränderung, er bräuchte vielleicht auch mal einen Trainerwechsel oder mal einen neuen Input. Und ja, anscheinend bewegt sich da jetzt gerade was. Haben wir ja gesehen.
Denn er wurde gesichtet in der Nadal-Academy mit Onkel Toni,
genau,
der mit ihm trainiert hat.
Ja. Was das jetzt auch immer zu bedeuten hat.
Er wurde ja auch schon in Monte Carlo mit Becker gesichtet, aber jetzt war er mal alleine auf dem Platz, ohne sein Team, nur mit dem Onkel Toni.
Und das war auch jetzt nicht so von wegen, wir machen das mal heimlich, sondern das war der Center Court in der Nadal Academy und da waren Zuschauer dabei und man hat eindeutig gesehen, dass der Onkel Toni hier, wie heißt er mit Vornamen? Toni Nadal, dass der auf dem Platz stand und versucht hat, irgendwie mit ihm zu arbeiten. Das war jetzt nicht so von wegen, kann ich mal hier trainieren mit meinem Papi und mit Mischa, sondern der war da. Ich bin mal gespannt, ob das was Ernsthaftes ist oder was auch immer.
Angeblich habe ich jetzt noch die Info bekommen oder gesehen, dass auch Rafael Nadal da involviert sollen sein als Ratgeber oder wie auch immer.
Mhm.
Da muss man gespannt sein, was da passiert. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass er irgendwie versucht, mal einen neuen Weg zu gehen, dass er sagt, okay, ich muss vielleicht was verändern. Hat er schon ein, zweimal in seiner Karriere versucht mit Juan Carlos Ferrero, die jetzigen Trainer von Alcaraz oder Ivan Lendl, das ist sehr schnell, ist es wieder, hat sich das erledigt gehabt. Mal gucken, aber die Trainer haben es beendet, weil die gesagt haben, sie können mit dem Zverev nicht trainieren.
Ja, war nicht sogar Ferrer?
Ferrer auch, ja.
Weiß ich gerade gar nicht.
Der war auch dabei. Ja, der hat es auch mal gemacht, eine Zeit lang. Mal gucken, ob er sich diesmal vielleicht auf ihn einlassen kann und auch wirklich versucht, mal was anzunehmen, weil der Toni wird nicht da sein, um das Ganze zu verwalten. Der wird schon wahrscheinlich sagen, mit dem Finger in die Wunde, das und das musst du verändern. Und das muss natürlich der Spieler dann auch annehmen wollen. Und das bleibt natürlich spannend zu beobachten, ob er das macht.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das was wird. Und also grundsätzlich, ob die Konstellation was wird. Und ob er, ob das vielleicht der Game Changer jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ja.
Ich glaube, es ist immer sehr schwierig. Natürlich sagt man, wow, Toni Nadal, einer der krassesten Trainer, hat Rafael Nadal rausgebracht. Sicherlich unfassbar. Die Geschichte und alles, was er da geleistet hat. Aber ob das 1:1 oder ob das generell übertragbar ist auf andere Spieler, hat er noch nicht gezeigt. Hat er jetzt die Chance zu zeigen? Ja. Beim Oja Aliassim zum Beispiel hat es nicht funktioniert. Der war auch kurzzeitig Trainer, hat er keinen großartigen Sprung gemacht. Das hat sich nicht irgendwie so entwickelt, dass man sagt, wow, das war der krasse Einfluss.
Ja, ja.
Ähnlich bei Günther Pressnick und Dominik Thiem.
Ja.
Auch da war es so. Ne? Dann alle weiteren Spieler, die er betreut hat, war immer so, es hat funktioniert, aber es war nicht so, dass man sagt, oh krass, jeden, den er jetzt nimmt, der geht durch die Decke. Andersrum, wenn man zum Beispiel so einen Darren Cahill nimmt, muss man sagen, jeden Spieler, den er trainiert hat, hat er weitergebracht.
Genau.
Hat immer gezeigt, er hat den auf zum besseren Spieler gemacht, bessere Ergebnisse, bessere Erfolge.
Ja.
Muss man dem schon lassen, ne?
Muss man auf jeden Fall.
Also das ist ein Trainer, der wirklich bewiesen hat, ich kann die Spieler besser machen.
Ja.
Haben wir jetzt von ihm nicht gesehen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was
ja, ich glaube, es hängt vor allem in erster Linie an, an Zverev, ob er sich darauf einlassen kann. Ja, ich meine, er wurde sein Leben lang von seinem Vater trainiert, von seiner Familie gemanagt und allem drum dran, ob er da einfach bereit ist, diesen Cut zu machen. Ich glaube, es ist absolut notwendig, weil ich sehe da jetzt nicht, dass da eine Veränderung kommt mit dem bisherigen Team. Ich sehe es einfach nicht. Aber gut, wir werden es.
Vielleicht auch aus Sicht von Toni Nadal. Ich stelle mir jetzt auch schwer vor, wenn du so ein, was man hört, Rafael Nadal, der jedes Training 100% gegeben hat, immer lernen wollte, nie gemeckert hat und sowas. Ja?
Ja.
Und dann bekommst du vielleicht mal einen anderen Spieler und du denkst vielleicht, das ist die Normalität, aber das ist es sicherlich nicht. Dann hast du plötzlich einen, der es vielleicht nicht so schnell umsetzen kann, der sich schwerer tut, aggressiv zu spielen und der vielleicht aber motzig ist oder zu spät zum Training kommt. Und ob du dich dann auch so drauf einlassen kannst als Trainer und mal siehst, okay, es gibt auch andere Kaliber, auch interessant zu beobachten.
Ja.
Generell muss ich zu Zverev sagen, weil du gesagt hast, ja, er hat ja dann im Interview da ein bisschen mentale Probleme geäußert. Das war wieder etwas, wo ich sage, klar, auf der einen Seite toll, wenn sich mal jemand öffnet und was sagt, aber es ist wieder, wenn er früh ausscheidet, dann ist es dann, wird dann wieder so ein Ding draus gemacht. Man kann nicht einfach sagen, Rinderknecht hat heute besser gespielt und ich habe verdientermaßen verloren, dann wird das auf mentale Probleme geschoben.
Ja.
Und das finde ich bei ihm irgendwie interessant. Er hat immer irgendwelche Ausreden, wenn er verliert. Mentale Probleme, der Gegner Mosetti hat hier und da zu langsam gespielt, deswegen hat er verloren. Hat 37 Mal gekotzt vorm Finale.
Ja.
Er hat aber noch nie sein eigentliches Problem, was er hat, nämlich sein Diabetes, hat er noch nie als Begründung genommen oder als Ausrede. Noch nie.
Ja,
das finde ich irgendwie spannend.
Ja,
und das, er hätte ja wahrscheinlich,
ich
will nicht wissen, wie viele Matches es schon gab, bei denen er schlecht eingestellt war vom Zucker und es hat ihm Probleme gemacht und so und hat sich vielleicht schlecht gefühlt oder wie auch immer. Hat er noch nie erwähnt. Noch nie. Das finde ich irgendwie interessant.
Ja, und dass er auch mal klar anspricht, wo das Problem in seinem Spiel liegt. Ne? So, das ist aggressive, das habe ich euch noch nicht so selbst rausgehört. Ja. Er sagt immer, Sachen funktionieren nicht, aber was er da jetzt genau, auch wie er selber sein Spiel sieht, wo seine Schwächen sind. Ja.
Und ich fand es natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für sein ganzes Team.
Ja,
dass er halt dann einfach direkt sagt, er fühlt sich alleine und so. Und auch die Tomalla hätte ihm eigentlich direkt eine feuern müssen. aber gut.
Ja.
Manchmal sollte man ihm vielleicht das Mikrofon wegnehmen, kurz nach den Emotionen drin sind, weil er sagt ja manchmal nicht so schlaue Sachen. Trotzdem, eine letzte Sache dazu, muss man auch wieder sagen. Typisch deutsche Presse. Wir haben hier die drei der Welt, die in der Weltrangliste und auch im Race die drei ist.
Ja.
Und dann wird er vorm Wimbledon, oder in Halle war das, gefragt, nach dem Motto so, ja, so eine schlechte Saison spielst du und du kommst ja gar nicht mehr an Alcaraz und Sinner ran. Ich glaube, jedes andere Land, außer jetzt Italien und Spanien, wird dich danach die Finger lecken, so einen Spieler zu haben wie Zverev. Bei uns wird er nur kritisiert, nur weil er noch keinen Grand Slam gewonnen hat. Das ist eigentlich unfassbar.
Hat er ja auch gesagt, dass er nicht irgendwie Hans-Peter ist, der 350 steht, sondern er ist die drei der Welt. Wahrscheinlich einer der konstantesten Spieler außerhalb jetzt von Sinner, Alcaraz und nehmen wir mal Djokovic auch raus, in den Top Ten, der mehrfach jetzt in Grand Slam Finals war und auch Masters gewinnt und wie auch immer. Und es wird so irgendwie auch mal das Gefühl dargestellt, als ob er die katastrophalste Saison seines Lebens spielt und aus den Top 100 gefallen ist. Also wir reden hier nach wie vor noch von der drei der Welt. Ich weiß es nicht gerade, wie es nach Wimbledon aussieht, aber zu dem Zeitpunkt zumindest.
Brauchen wir uns nicht wundern, wenn so ein Spieler eher einen großen Bogen um Deutschland macht und in anderen Ländern spielt und nicht hier gerne
alles
mitnimmt. Was ich verstehen kann, weil er hat einfach keinen Bock. In anderen Ländern wird er mehr gefeiert als hier.
Ja, die Fragen sind immer sehr negativ formuliert. Ja.
Ja. Gehen wir ein bisschen weiter ins Turnier, Richtung Ende. Es haben sich ja wieder drei ins Halbfinale vorgespielt, die jetzt in den letzten Grand Slams, glaube ich, immer im Halbfinale waren, nämlich Sinner, Alcaraz und Djokovic.
Ja.
Und auf den wollen wir jetzt eingehen, nämlich Djokovic, der mit seinen 38 Jahren schon wieder im Halbfinale stand, der sich auch große Kritik anhören musste in seinem Heimatland, dass seine Zeit hier abgelaufen ist und ob er nicht über eine Karriere nachdenken soll. Und ich glaube, du hast es ja gestern zu mir schon gesagt. Wie viele Turniere waren das jetzt, die er im Halbfinale wieder beim Grand Slam war?
Ja gut, der war ja gefühlt jetzt in jedem Grand Slam ist er im Halbfinale. Ich meine, es
war letztes Jahr im Finale mit dem Wimbledon.
Ja. Genau, der war letztes Jahr in Wimbledon im Finale. Hat letztes Jahr hat er die
US Open Halbfinale.
Hat die Olympia gewonnen. Ja, hat dieses Jahr Australian Open Halbfinale gespielt. Hat dieses Jahr French Open Halbfinale gespielt. Spielt dieses Jahr Wimbledon Halbfinale. Also wie gesagt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommen ja auch von vielen Reportern immer die Fragen nach dem Match, ist es so von wegen, ist nicht die Zeit so langsam, die großen Titel sind vorbei und wie auch immer. Muss ich mal überlegen, also der Mann ist 38 Jahre alt, steht nach wie vor konstant in den Grand Slam Halbfinals. Ja, muss sich seine Kräfte über die Saison auch einteilen. Also er spielt nicht jedes Vorbereitungsturnier. Der Mann ist ein Phänomen und da finde ich das völlig unberechtigt und immer diese Sachen, wie so, ja, ist die Zeit nicht langsam abgelaufen? Also wie gesagt, wir reden hier von konstant Halbfinale und ja, er spielt gegen Sinner und Alcaraz und aktuell ist es unvorstellbar, dass die jemanden irgendwie schlägt, gerade die beiden, aber wenn einer das kann für mich, dann ist es aktuell immer noch der Djokovic, ja. Und ich muss dafür ihn auch eine Lanze brechen. Ich finde, sein Spiel ist unfassbar. Auch im Alter adaptiert er immer noch und entwickelt sich weiter. Gerade was jetzt ich finde bei Wimbledon, er hat brutal genau und gut aufgeschlagen, hat versucht, die Ballwechsel zu verkürzen. Ja, was kann man noch zu ihm sagen? Er hat ja selbst nach dem Match gesagt, dass er, jetzt hat er ja gegen Sinner ein Halbfinale verloren, das Ergebnis dann auch recht deutlich. Wie war es in
ich glaube 6-3, 6-3, 6-3, oder?
Also recht deutlich.
6-3, 6-3, 6-4, ja.
Genau, vom Ergebnis her hat er natürlich seine Chancen gehabt. Aber sagt, er hat in den letzten Jahren oder jetzt gerade seit dem letzten Jahr bei den Grand Slams auch körperliche Probleme gehabt, auch jetzt im Finale wieder, im Halbfinale. Und er merkt einfach, dass er im Laufe des Turniers immer mehr körperliche Probleme bekommt und gefühlt in die Matches gegen Sinner und Alcaraz jetzt mit einem halb vollen Tank nur reingeht, während die anderen einfach noch besser und noch mehr in Shape sind und einfach voller Energie sind. Und er merkt einfach, dass er da aktuell das nicht hat und er muss da mit seinem Team sprechen, was sie da für eine Lösung finden. Also ich glaube nicht, dass der schon vorbei ist.
Er hat ja auch gesagt, es wird nicht sein letztes Match auf dem Center Court Wimbledon gewesen sein. Das heißt für mich ganz klar, das war es für ihn noch nicht.
Genau.
Abgesehen davon, wir können froh sein, dass wir alle noch spielen sehen.
Genau.
Wir sagen alle, wann ist Karriereende, wann ist Karriereende. Wir wollen den spielen sehen. Ja. Ist doch Hammer, dass so einer noch im Porno mitspielt und so eine Tennislegende, dass wir die noch live sehen können.
Ja.
Und also bitte, bitte noch weiterspielen.
Genau, sehe ich ganz genauso.
Ja. Der vierte im Runde, im Halbfinale, Taylor Fritz. Für mich schon eine gewisse Überraschung. Ich meine, er hat zwar vorher auf Rasen gut gespielt und auch die letzten Jahre auf Rasen gut gespielt, hat Stuttgart gewonnen.
Ja.
Aber das ist für mich so ein Kandidat, das hätten auch noch 10 andere Spieler sein können, die da ins Halbfinale kommen, neben Sinner, Alcaraz und Djokovic.
Mhm.
Das ist dann für mich so einfach so wirklich Formsache.
Ja.
Und er hatte dann wahrscheinlich einfach die beste Form in der Woche. Ja, was kann man zu seinem Spiel sagen? Ne? Er schlägt unglaublich gut auf.
Ja, ich finde, man muss ja sagen, er hat ja auch eine sehr starke Vorbereitung gespielt, hat, meine ich, Stuttgart gewonnen, dann, ich glaube, überraschenderweise in Queens erste Runde direkt verloren, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig, und hat dann Eastbourne gewonnen.
Ja, genau. Also hat ordentlich gute Vorbereitung gespielt und hatte auch kein leichtes Los. Also wenn man sich mal das mal anguckt, der hat ja jetzt mal ganz böse gesagt, die ganzen Surfboards.
Ja, die erste Runde gegen Perica gespielt.
Genau, was ein super unangenehmer Gegner ist.
Da war er irgendwie im Tiebreak schon irgendwie in einem Satz.
Ich glaube, er hat beide Sätze im Tiebreak, ersten beiden Tiebreak verloren. Kann das sein? War das
genau.
Das
Match? Genau, und dann im vierten Satz Tiebreak irgendwie schon irgendwie 5-0 hinten gelegen oder sowas war das doch?
Also,
wo man dachte, jetzt serviert er es durch, der Perica, und hat es nicht durchserviert.
Ja.
Diallo hatte er,
genau,
auch in 5 Sätzen gewonnen.
Richtig. Und
erstens 2 Sätze verloren.
Ja.
Und Katscha noch auch so ein Riese, ja, Entschuldige.
Also, und ja, was macht sein Spiel aus? Er steht gut auf, aber spielt einfach, muss man aber sagen, konstant aggressiv, bewegt sich inzwischen auch wirklich gut, eine starke Rückhand. Und ja, hat auch letztes Jahr, hat er ja auch im Viertelfinale in Wimbledon Zverev geschlagen, stand auch im Halbfinale. Also bestätigt das, dass er einfach wirklich ein guter Rasenspieler ist.
Ja.
Muss man ihm lassen, ja. Und deswegen, ja klar, wenn man sich das Halbfinale anguckt, dass man halt irgendwie hat, Sinner, Alcaraz, Djokovic und dann Taylor Fritz, würde man jetzt sagen, okay, das ist derjenige, dem man es am wenigsten zutraut. Aber irgendwie muss man sagen, der Mann hat, der hat sich etabliert auch inzwischen bei den Grand Slams. Ja, ein Amerikaner, der sich da einfach etabliert hat.
Ja, man muss ja auch sagen, ne? Also die Amerikaner haben sich ja, viele Amerikaner haben sich so weit entwickelt, dass sie nicht nur in Amerika funktionieren, sondern auch in Europa. Das war früher ja nicht so, ne? Die haben ja früher viele Amis. Sandplatz-Saison haben sie ein Vorbereitungsturnier gespielt und dann French Open und waren froh, dass sie da weg sind und sind dann wieder zu Wimbledon gekommen und jetzt sind die eigentlich die ganze Zeit in Europa, spielen alles durch. Eben so ein, auch ein Ben Shelton, der immer besser und besser und besser wird, der sich weiterentwickelt. Also
Tommy
Paul, die haben da schon sehr, sehr gute Leute.
Ja.
Was sagst du zum Finale, Fritz Alcaraz? Also, das Ergebnis kann ich dir schon mal durchgeben. Alcaraz hat in 4 Sätzen gewonnen.
Zum Halbfinale meinst du jetzt?
Halbfinale?
Ja.
Mit 6-4, 5-7, 6-3, 7-6.
Ja.
Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe es gesehen. Ich habe es nicht komplett gesehen. Also mein Eindruck, vielleicht nicht, ob du es auch hattest, ist, da spielt Alcaraz, der spielt da nicht 100%.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Der ist gefühlt bei 80%. Genau. Der kann immer eine Schippe drauflegen. Selbst im Tiebreak beim 4. Satz, wo ich dachte, wenn der Fritz den holt,
ja,
ist mal im 5.
War das nicht 5-3 geführt, Fritz, im Tiebreak? Und dann gewinnt Alcaraz 4 Punkte in Folge. Wo du dir dann so, das war für mich wieder so ein Moment, wo du denkst, so, ja gut, okay, jetzt hat er mal kurz gesagt, jetzt spiele ich mal wieder richtig und gewinne die nächsten 4 Punkte und dann auch das
Match. Ich glaube, er war 6-4 vorne im Tiebreak, 6-4. 2 Setzbälle gehabt. Und, ja.
Also irgendwie so, da wo du so denkst, so okay, ich habe das Gefühl einfach, der Mann wird, Alcaraz wird nur von einer Person oder von 2 Personen gefordert. Das ist vielleicht ein Djokovic und vor allem ein Sinner.
Ja.
Und alles andere, ich glaube auch, das hat der Agassi danach gesagt, ist, er hat so viele, er hat diese Power von
Nadal.
Von Nadal hat dieses, das Aggressive vielleicht von einem Federer und diese Flexibilität oder dieses Counterpunching von einem Djokovic. Und er hat so viele Möglichkeiten gegen die anderen Spieler. Er weiß gar nicht, was er alles machen soll. Er hat so viel Zeit, er hat so viele Möglichkeiten. Und ich habe auch das Gefühl, er kann irgendwie nochmal, man hat das Gefühl, das kann ihm zu Verhängnis werden bei manchen Matches. Ja, aber da habe ich das Gefühl gehabt, der spielt 80%. Der hat seine Klamotten, der hat gar nicht geschwitzt, der braucht gar nicht duschen nach dem
Match. Ich finde, in seiner Frisur hat man es mal gesehen, der war gar nicht.
Einfach trockene Haare. Ja. Ja, wo ich dann denke, so, hey, du spielst ja hier 4 Stunden oder 4 Sätze, aber für mich völlig ungefährdet, da hätte ich sogar Geld drauf gewettet, dass er das gewinnt. Mhm. Ja. So sehe ich das Match jetzt, ja. Irgendwie so teilweise gefühlt, der experimentiert da so ein bisschen rum und wenn er mal muss, dann legt er mal wieder eine Schippe drauf und man hat ja mal Phasen, wo läuft es nicht so gut, da denkst du dir so, was macht dann da wieder, ja. Aber wie gesagt, auch man muss aber sagen, er spielt ja nicht gegen irgendjemand, sondern gegen einen Taylor Fritz, der eine starke Rasensaison gespielt hat. So sehe ich's, ja. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, absolut. Der hat so viele Möglichkeiten. Ich habe ausgefühlt, der ist nicht bei 100% und den kann auch immer eine Schippe drauflegen, wenn er muss. Außer eben gegen Sinner und Djokovic hat man das Gefühl, der geht ja schon mal 100% rein.
Ja.
Ist dann komplett auf dem Level. Er braucht es auch, um seine 100% abzurufen.
Genau.
Und mir geht es so ein bisschen auf den Sack, diese immer diese schlauen Tipps von außen, von den Experten, die dann sagen, ja, der Sinner ist ihm einiges voraus, weil der spielt reifer und er muss da ein bisschen konsequenter werden. Man muss doch auch mal sein Spiel einfach mal akzeptieren. Er hat halt so viele Möglichkeiten und es ist auch toll, dass er die ausschöpfen kann und auch das Ganze auch macht. Das macht es ja auch interessant zu gucken. Das vielleicht macht sein Spiel interessant, das macht es auch schwer für die Gegner. Und das passt überhaupt nicht zu ihm, wenn er jetzt einfach so stur einen Stiefel runterspielt.
Richtig.
Und dann vielleicht kurzfristig erfolgreicher spielt. Ich glaube, dadurch, dass er so viel ausprobiert und immer wieder neue Möglichkeiten findet, wird er auch langfristig immer besser werden.
Ja, und ich sag, meine Prognose ist, wenn der älter wird und vor allem einfach mehr Erfahrung, also was heißt, noch mehr Erfahrung hat, dann wird er noch mehr verstehen, in welchen Situationen er was machen muss.
Genau.
Und dann wird der Typ völlig irre sein, weil du kannst ihn nicht mehr besiegen. Also das Gleiche mit Sinner, ja. Lass die noch mal ein bisschen mehr Erfahrung bekommen. Das siehst du ja auch an Matches von den anderen großen Spielern. Je älter die wurden, umso mehr wussten die. Den Djokovic ist für mich das beste Beispiel. Der spielt, verliert den ersten Satz in Wimbledon gegen irgendjemanden und dann plötzlich weiß er, was er zu tun hat und der zieht das so konsequent und eiskalt durch, weil er mit einer Erfahrung dann spielt, wo er den Gegner gar nicht mehr ranlässt.
Ja.
Und das glaube ich, wenn das der Alcaraz hat, das ist noch ein junger Kerl. Ja, wenn der das auch noch hat, mehr Erfahrung, das kannst du nicht kaufen. Ja, das musst du erfahren halt, ja. Dann wird der, das wird dann dieses, da wird das weniger werden, dieses, was wir jetzt sagen, vielleicht dieses Verspielte und manchmal so ein bisschen am Rumzocken. Das glaube ich, dass es dann weniger wird, sondern dass er da wirklich genau weiß, was er zu tun hat.
Ja.
Und seine Möglichkeiten halt anders einsetzt.
Ja. Ja, und da haben wir wieder die beiden im Finale. Gerade erst bei den French Open. Jetzt haben wir das Rematch.
Genau, nachdem Sinner dann gegen Djokovic. Hast du das Rematch gesehen?
Ja, wir haben eben schon kurz angesprochen. Ich fand das halt langweilig zu gucken, weil man eben gemerkt hat, Djokovic ist nicht ganz auf der Höhe. Und gerade dann auch Mitte, zweiter Satz, hat er dann offensichtlich irgendwie Schmerzen gehabt, weil er, glaube ich, eine Runde davor weggerutscht ist. Und ich finde, es ging einfach dann, es war zu einseitig. Es hat auch dann nicht so Spaß gemacht zu gucken. Sie hatten nicht viel Gegenwehr leisten können. Das ging einfach viel zu glatt weg.
Ja.
Von daher kann ich auch zum Spiel würde nicht großartig was sagen. Für mich war der Sinner einfach eine Klasse besser an dem Tag.
Ja, und es ist eins, was mir aufgefallen ist zu Beginn, und das hat auch der Sinner danach gesagt, ist, dass er gegen Djokovic einfach nochmal eine extra Portion Nervosität hat und angespannt ist. Und man hat einfach gemerkt, der war von Anfang an war der Sinner bei auf, also nicht emotional, aber so spielerisch auf 100%, ja, auf 180. Und weiß, gegen diesen Typen kannst du dir keine Schwächephase noch nicht mal am Anfang erlauben. Und das, finde ich, hat man gemerkt, dass die einfach der Respekt vor dem Djokovic ist so groß. Ja. Und auch wenn er dann hinten raus, hat man gemerkt, er konnte nicht mehr richtig bewegen. Aber trotzdem, du merkst es denen an, die wollen den nicht mehr zurück ins Spiel lassen. Klar. Die lassen das nicht zu. Also die haben Angst
dass
davor.
Weil wie oft das schon passiert, dass er verletzt war, in Anführungszeichen, und plötzlich hat er das Ding noch umgebogen.
Genau.
Aber trotzdem, selbst als er im dritten Satz 3-0 vorne war mit Break, ich hatte nie das Gefühl, dass er nochmal da irgendwas ausrichten kann. Man hat auch bei ihm jetzt nicht so diese, es sah sehr hoffnungslos aus,
fand ich. Genau. Und das ist, ja, da gebe ich dir recht. Aber ja, es war dann nicht das erhoffte Halbfinale. Sogar Federer wurde irgendwie von einem Fan gefragt, wer gewinnt, und meinte, ja, ist eng, aber er glaubt, Djokovic macht's, ja. War nicht vielleicht das erhoffte Halbfinale, was man gehofft hat. Genau.
Ja, und ich glaube, bevor wir das Finale eingehen, kann man eigentlich unterm Strich sagen, Sinner, Alcaraz, wie die durchs Turnier gefickt sind, die zeigen einfach, die zwei sind sehr, sehr weit weg von den anderen.
Ja.
Wenn man natürlich jetzt, haben sie eben gesagt, Djokovic vielleicht mal rausnimmt am Ende vom Turnier durch den körperlichen Faktor, dass er platt wird. Abgesehen von Djokovic, die sind so weit weg.
Ja.
Und die gehen auf den Platz und du hast bei denen wirklich das Gefühl, die können nicht verlieren.
Ja.
So wie früher bei Djokovic, Nadal, bei allen anderen. Beim Prince hast du bei jeder Runde das Gefühl, könnte auch verlieren.
Ja.
Ist am Halbfinale am Ende, aber könnte auch schon vorher verlieren. Mit den anderen, nein, die können nicht verlieren. Das geht nicht.
Jetzt haben wir nur eine Sache übersprungen, die finde ich ganz wichtig, vor allem bei Sinner, war das Match gegen Dimitrov.
Oh.
Ja.
Er kann doch verlieren.
Ja, er war da.
Er kann doch verlieren.
Genau, weil er, muss man ja sagen, also Dimitrov hat unfassbar geil in Wimbledon gespielt. Das haben wir fast schon vergessen. Ja.
Ich habe das Match leider nicht gesehen gegen Sinner.
Ich habe es gesehen.
Sehr gut.
Es war, Dimitrov hat richtig geil gespielt, hat ihm total wehgetan mit seinem Rückhandslice und hat ihm vor allem total wehgetan, weil er hat sehr, sehr aggressiv gespielt. Dimitrov ist gegen Sinner unglaublich früh ans Netz, super früh draufgegangen und hat ihm wirklich einfach die Luft zum Atmen sozusagen genommen. Hat ja auch dann die ersten zwei Sätze gewonnen. Also lag 2-0 vorne und hat sich dann ganz, ganz, also unfassbar bitter im Nachhinein, hat sich verletzt.
Ein Brustmuskel irgendwie,
ne? Hat sich anscheinend den Brustmuskel, einen Teil davon sogar gerissen. Ich glaube sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, die Bilder, es musste sogar operiert werden im Nachhinein. Ja. Hat der Sinner sozusagen mit einem Walkover dieses, er musste aufgeben, Dimitrov, bei 2-2, meine ich im dritten Satz. Ja, wie schwer ist es denn, dass du danach ein Viertelfinale gegen Ben Shelton spielst? Ich glaube, es war das Viertelfinale, ne?
Mhm.
Und eigentlich hast du, er sagt ja auch in der Pressekonferenz auf dem Platz, er fühlt sich jetzt hier nicht wie der Sieger, er kann sich auch überhaupt gar nicht freuen.
Ja, klar.
Und eigentlich gefühlt war Dimitrov, er war der bessere Spieler. Ich hätte ihm den Sieg auf jeden Fall zugetraut, so wie er gespielt hat. Wie schwer ist es dann, die nächste Runde zu spielen und nicht mit dem Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe das Match gewonnen, weil ich der Bessere war.
Ja, sondern klar, nur, das ist schwer.
Ja. Und aber trotzdem, so verrückte Geschichten schreibt halt auch ein Grand Slam. Ne? Auf der einen Seite fast rausgeflogen, gewinnst da irgendwie mit Dings und stehst dann im Finale.
Ja, muss ich meine Aussage natürlich direkt zurücknehmen. Also sie sind doch schlagbar, auch vorher. Also auch Dimitrov kann ihm gefährlich werden. Ich meine, klar, 2-0 Sätze vorne hast du noch nicht gewonnen.
Ja.
Wir haben es eben gesagt, Fritz hat auch in den beiden Matches davor die ersten beiden Sätze verloren gehabt.
Genau, ja.
Aber trotzdem, es ist natürlich sehr, sehr bitter für Dimitrov, weil er, glaube ich, jetzt das fünfte Grand Slam in Folge verletzungsbedingt aufgeben muss. Ich weiß nicht, was mit dem Körper nicht los ist, aber sehr schade, weil man traut ihm ja eigentlich hier und da bei dem Grand Slam mal zu, dass er halt eben weit kommt, was er ja auch schon gezeigt hat.
Genau.
Wäre er vielleicht seine Chance gewesen oder war seine Chance.
Ja.
Ist Glück für den Sinner? Und da hat ihn man vielleicht so ein bisschen, war das ein Weckruf für ihn, dass er dann gesagt hat, so, okay, jetzt muss ich von Anfang an da sein in den Matches.
Ja.
Ja.
Finale
somit,
jetzt.
Somit kam es wieder zum großen.
Kurzer Exkurs.
Großen Finale der beiden.
Wir haben es ja gesehen. Wir waren ja selber auf dem Tennisplatz, haben es gesehen. Ich habe es dann
später zu Hause fertig geguckt.
Genau, später zu Hause fertig geguckt. Was ist deine Grundmeinung zu dem Finale, wenn man es jetzt vergleicht? Man hat natürlich dieser große Vergleich, French Open Finale.
Also im Nachhinein muss man sagen, konnte eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es eher enttäuschend wird, war sehr groß, weil wie willst du nach so einem French Open Finale da nochmal Schritt halten,
ja,
wenn man davon spricht, dass das eines der größten Matches aller Zeiten war. Von daher fand ich das Match enttäuschend.
Ja.
Aber man muss natürlich richtig einordnen, ja. Wir hatten so viele Grand Slam Finals in den letzten Jahren, die nicht spektakulär waren. Ja. Man geht immer davon aus, dass die dann Feuerwerk abbrennen. Aber es hat die große Spannung gefehlt, einfach, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ne? Also der erste Satz hat Alcaraz gewonnen, nachdem er schon Break hinten lag.
Ja, hat schon 4-2 hinten gelegen.
Genau.
Also da habe ich auch gedacht, okay, krass, Sinner 4-2, verliert den Satz. Also das ist ja irgendwie fast schon ein Déjà-vu zu French Open. Man führt und führt und gewinnt das Ding dann trotzdem nicht.
Genau, das habe ich auch gedacht, dass es vielleicht was im Kopf ist beim Sinner, was dann hängen bleibt. Und Alcaraz hat sich auch extrem gepusht nach dem Gewinn des ersten Satzes. Ja. Er sagt so, okay, das scheint denen echt viel zu bedeuten, gut ins Match zu starten, dass er den ersten Satz holt.
Genau.
Ja, und dann muss man ja sagen, ging in jedem Satz das relativ schnell weg. Er war, glaube ich, in jedem Satz war er früh Break hinten, der Alcaraz.
Ja, genau, hat direkt im ersten Satz das Break bekommen zum 0-1.
Im zweiten Satz.
Und hat das dann der Sinner hat das komplett transportiert. Der Satz ging dann 6-4 aus. Im zweiten Satz gab es ja nicht früh, aber einfach das Break dann bei 5-4 zum 6-4. Und also haben wir die Sätze 2 und 3 für die beiden untypischerweise fast schon deutlich.
Ja.
Ne? Also und und dann der vierte Satz, da finde ich, wurde es immer mehr deutlich, dass Sinner einfach besser ist.
Ja, ich glaube, er hat hier und da hatte dann Alcaraz schon nochmal irgendwie eine kleine Chance gehabt im vierten Satz, hat die aber nicht genutzt, dann macht er dann leichte Fehler, was von ihm total, was man überhaupt nicht gewohnt ist von ihm. Ne? Hat irgendwie so ein leichtes 0-15 beim Aufschlag vom Sinner. Hat er eine kurze Vorhand, die er einfach ins Set spielt. Und wenn er den Punkt macht, ist 0-30, eine ganz andere Hausnummer. Und ich meine, er hatte dann sogar noch mal 15-40 gehabt bei 5-4 Sinner.
Genau.
Oder bei 4-3. Bei 4-3, glaube ich.
Im fünften Satz bei 5-3, genau.
Im vierten Satz bei zum 5-3 war es? Nee, beim 5-3.
Ja.
Da hat er noch mal irgendwie, glaube ich, 2 Breakbälle gehabt.
Richtig.
Ja. Und ich glaube, um mal auf den Punkt zu kommen, der große Unterschied an dem Tag war der Aufschlag.
Ja.
Der Sinner hat unglaublich gut serviert.
Finde ich
der
auch.
Der hat so stark serviert, der hat dem Alcaraz überhaupt nicht die Chance gegeben, überhaupt ins Spiel zu finden.
Ja.
Der hat immer wieder, sobald hier irgendwie eine Gelegenheit sich ergeben hat, hat er das getötet, sofort den stumm geschaltet mit einem super Aufschlag. Ja,
für mich, genau. Kann man sich das letzte Aufschlagspiel angucken, wo er einfach eigentlich fast schon durchserviert hat.
Ja.
Ich finde, der hat so geisteskrank aufgeschlagen, der Sinner. Zeigt ja auch, dass er zweiter Satz, dritter Satz und vierter Satz kein Break mehr bekommen hat. Und das gegen Alcaraz, der eigentlich jeden Menschen breaken kann, zu jeder Zeit.
Und da wurde auch eine Statistik eingeblendet im dritten Satz, glaube ich. Der hat alle seine Aufschläge, die er reingespielt hat, erste Aufschläge, die waren alle an der Linie. Also haben die so diese Zone von so 15 Zentimetern, glaube ich, in der Linie eingezeichnet.
Mhm.
Die waren alle in dieser Zone an der Linie.
Ja.
100% der Aufschläge. Also das ist schon völlig, völlig absurd. Und Alcaraz hingegen hat nicht so gut aufgeschlagen, ist super viel über den zweiten Aufschlag gegangen, fand ich, gerade in wichtigen Momenten.
Ja, und das hatte Sinner auch häufig den Return, den er bei jetzt im Vergleich zu den French Open, wo er, finde ich, die Return-Position nicht so richtig gefunden hat. Da hat er viel experimentiert, mal weiter zurück, mal näher ran, auch gerade am zweiten Aufschlag auf diesen Kick. Hat er jetzt teilweise einfach, gut, klar, der Belag kommt da auch sehr entgegen, an der Linie gestanden, hat das Ding einfach mal aggressiv gespielt, auch vor allem viel Longline. Hat ihm da einfach richtig wehgetan. Und wir hatten ja auch die eine Szene, wo er der Alcaraz auf der Bank sitzt, ich weiß nicht, bei welchem Spielstand das war, wo er dann mit seiner Box sagt, er ist besser als ich von der Grundlinie, er spielt einfach besser, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Müsste so Ende vierter Satz, Anfang fünfter Satz gewesen
sein. Ja, ich kann den Spielstand nicht genau
Ende dritter, Anfang vierter.
Den Spielstand nicht genau sagen, aber das war ja auch schon, er hat einfach, ich finde auch, dass der, abgesehen von dem Aufschlag, der für mich an dem Tag jetzt ausschlaggebend war, hat er auch von der Grundlinie stärker gespielt.
Aber ich glaube, das entsteht halt durch den Aufschlag.
Ja, natürlich, klar.
Ja, weil der einfach immer mit seinem Aufschlag, wenn der Return mal zurückkam, hat er den halt den nächsten Ball um die Ohren gehauen und der Alcaraz ist halt super viel über den zweiten gegangen und dann hat er natürlich eine viel bessere Möglichkeit, den Ballwechsel zu haben, der Sinner. Und dann fand ich einfach, der war permanent unter Druck, der Alcaraz.
Richtig.
Der konnte überhaupt nicht sein
Spiel aufzwingen.
Sein Spiel aufzwingen, ja.
Ja, und da war das dann vielleicht sogar für das Finale nicht in Anführungsstrichen enttäuschend, aber auf keinen Fall enttäuschend, aber dann doch
ein normales Finale, kann man einfach mal so sagen.
Ein normales Finale und vor allem, was man sagen, vom Ergebnis her vielleicht fast schon deutlich.
Ja, gerade auch für Rasentennis. Ne?
Genau, fast schon deutlich.
Ja, also ich glaube einfach, das war ein schönes Beispiel dafür, wie der Aufschlag im Herrentennis einfach ein Match entscheiden kann.
Ja.
Und das ist natürlich auch immer viel Tagesform. Ob denn der Aufschlag kennt jeder selbst auch.
Ja.
Gibt Tage, da tust du und machst du alles, aber der Aufschlag kommt nicht so, wie du es dir vorstellst.
Richtig.
Und ich finde eine Situation noch, die mir im Kopf geblieben ist, das war im vierten Satz. Das war dann das Aufschlagspiel von Alcaraz, als er das Break bekommen hat, der Breakball gegen sich 30-40 und schlägt den Aufschlag durch die Mitte, ein Slice, ganz, ganz knapp aus, sodass das Hawkeye sogar eingeblendet wurde. Das war wirklich so ein halber Zentimeter.
Mhm.
Und im nächsten Aufschlagspiel von Sinner hat Alcaraz Breakbälle und Sinner schlägt den gleichen Aufschlag auf die Linie Ass.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht, krass im Tennis einfach. Ein halber Zentimeter entscheidet im Endeffekt diesen Satz.
Ja.
Wenn Alcaraz den trifft, steht es Einstand.
Genau.
Wenn Sinner den nicht trifft, kriegt der Alcaraz das Break.
Ja.
Es ist so verrückt manchmal, ja. Und dann reden wir darüber, der eine hat besser aufgeschlagen oder der andere hat schlecht aufgeschlagen.
Ja, ja.
Das ist eigentlich das Verrückte. Und das ist eigentlich so ein Punkt nur oder so ein Mini-Ding.
Ja.
Das ist schon verrückt.
Nach dem Match, Sinner hat gesagt, dass er eine harte Niederlage hatte in Paris. Aber es, so wortwörtlich, es macht nichts aus, wie du verlierst, du musst verstehen, was du falsch gemacht hast. Also er hat immer geguckt, also die Niederlage hat natürlich wehgetan, aber geguckt, was hat er falsch gemacht? Dann musst du die Niederlage akzeptieren und ja, was muss ich besser machen, um diese Trophäe einfach jetzt, das ist ein krasses Mindset.
Ja, und das ist ja auch das, was die Trainer, die beiden, der Vanjozzi und der Cahill immer wieder auch betonen in Interviews, dass sie sagen, der Sinner treibt sie an. Der kommt und sagt, ich will das üben, ich will da besser werden, das muss besser werden. Der Aufschlag, gab es ja die schöne Geschichte, dass er letztes Jahr nach den French Open, nachdem er gegen Altmaier verloren hatte, gesagt hat, der hat zwar super gespielt, der Altmaier, aber was muss ich besser machen, um einfach gefährlicher zu werden? Dann hat er gesagt, ja, deine Aufschlagtechnik müsste man verbessern.
Ja.
Er hat so eine Aufschlagtechnik, dass beide Füße nebeneinander stehen und er seinen Fuß nicht rangezogen hat, sein hinteres Bein. Und da haben die gemeint, die glauben, wenn du die Technik veränderst, dein Bein ranziehst, kommst du höher, kannst noch mal besser aufschlagen, bla bla bla. So, und das können wir Ende des Jahres machen. Sagt er so, nein, ich will morgen umstellen.
Ja.
Dann hat er einen Tag später, haben sich auf Platz getroffen, dann hat er die Technik umgestellt und ist in Wimbledon reingegangen und hat neuen Aufschlag gehabt.
Ja, ja.
Und das zeigt ja das Mindset. Er will besser werden. Ja,
und da hatte der Cahill gerade jetzt kurz das nach dem Wimbledon eigentlich gesagt, dass Sinner derjenige ist, der am meisten Alcaraz sich anschaut und
in seinen
Matches guckt und an seinen Verbesserungen interessiert ist, was er besser macht. Und
ihn zu schlagen.
Zu seinen Coaches geht und sagt, ey, was können wir machen, damit ich mich weiterentwickle? Ja. Ich will mich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man vor allem so von Nadal einfach kennt. Zu sagen, ich will mich immer weiter. Ich muss jedes Training heißt für mich, ich will eine Verbesserung.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so, also für einen Trainer muss es ein Traum sein.
Ja.
Wir kennen es aus eigener Erfahrung, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn dein Ehrgeiz als Trainer größer ist als der vom Spieler.
Ja, das ist schwierig,
genau. Und wenn du aber dann andersrum einen Spieler hast, der dich antreibt und der kommt, ich will das und das und das machen, das ist ja ein Traum.
Ja.
Also wirklich ein Traum, dann ist der auch sehr aufnahmefähig natürlich. Und noch eine interessante Geschichte, wurde ja angekündigt bei den Australian Open, dass der Darren Cahill Ende des Jahres die Zusammenarbeit mit Sinner beenden wird, dass er in den Ruhestand gehen will. Hat mit ihm eine Wette abgeschlossen vor Wimbledon, hat gesagt, wenn ich das Turnier gewinne, dann darf ich mir aussuchen, ob du Ende des Jahres aufhörst oder nicht.
Oh Gott.
Ja, und er hat da gewonnen und mal gucken, ob es jetzt eher so ein Spaß war oder ob er das wirklich seine Wette einlöst und den Cahill nochmal bei sich behält.
Ja, weil muss ja auch da jetzt nicht, um jetzt den kompletten Rahmen zu sprengen, aber war auch interessante Personalentscheidung vor Wimbledon, hat Sinner seinen Fitnesstrainer und seinen Physio ausgetauscht.
Weiß man, was da dran war?
Nee, ich habe versucht zu recherchieren.
Weiß man, wer die neuen Physios sind?
Auch nicht. Also ich muss mal recherchieren, aber das war ja einfach, muss man sich überlegen, nach French Open, vor Wimbledon, im Endeffekt Physio und Fitnesstrainer.
Da muss hier irgendwas vorgefallen sein.
Ja,
müssen wir uns noch mal informieren, mal gucken, ob wir da irgendwelche Sachen rauskriegen.
Interessant.
Sehr interessant, ja.
Ja, die beiden, muss man ja nicht nochmal jetzt vertiefen, sind einfach einen Schritt voraus den anderen, mindestens mal einen Schritt. Die beiden aktuell, wenn sie gesund sind, 14, sehe ich da die weiterhin in den Grand Slam Halbfinals und Finals rumlaufen und die Dinger zu gewinnen. Ja, ich meine, die Ergebnisse zeigen das ja auch in den letzten Jahren. Eine Sache noch, die mit Sicherheit polarisiert.
Ja.
Was sagst du zu dem 6-0, 6-0 im Damenfinale?
Ja, ich habe da eine ganz klare Meinung.
Du musst schon lachen,
Das geht gar nicht. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Also Respekt an Swiatek, die ihr erstes Wimbledon gewinnt, die eine schwierige Saison hatte, die unglaublich viel kritisiert wurde, vor allem in ihren eigenen Landen, in den Medien, weil sie mal eine Durststrecke hatte. Hat ein super Turnier gespielt, hat verdient gewonnen, hat auch im Finale unglaublich gespielt.
Mhm.
Aber
erster Satz 25 Minuten, zweiter Satz 33 Minuten.
Ja.
Unter einer Stunde. Ja.
Da gab es natürlich jetzt wieder viele, die hinterher gesagt haben, ja, das ist doch unfair der Swiatek gegenüber, dass man dann sagt, Frauentennis ist langweilig, wie kann das 6-0, 6-0 ausgehen? Die hat einfach unglaublich gespielt.
Mhm.
Selbst wenn Sinner oder Alcaraz unglaublich spielen, die gewinnen nicht 6-0, 6-0, 6-0, sondern es ist trotzdem immer ein Match und es ist irgendwo dann doch eng oder die haben hier und da ihre Chancen, die anderen Spieler. Ja? Selbst Djokovic gegen Sinner, wenn wir jetzt sagen, ja, das war ein glattes Ding,
ja,
der hat trotzdem seine Break-Chance oder macht einen Break und ist hier und da und man denkt, jetzt könnte es noch mal eng werden. Die hat, war so weit weg, ein Spiel, ich glaube, die hat einmal 13 Punkte in Folge verloren.
Ja.
Jannisimova. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Wir reden ja nicht von der ersten Runde, dass wir sagen, die ist eine Spielerin, die spielt ihr erstes Match auf Rasen, die fühlt sich nicht wohl auf Rasen, die hat einen schlechten Tag gehabt,
ja,
die ist gerade nicht in Form und verliert 6-0, 6-0. Okay, man muss natürlich sagen, die Frauen haben vielleicht nicht diesen Aufschlagvorteil wie die Männer, einfach aus körperlichen Gründen. Und dann kann es schon mal sein, dass du dann halt unter die Räder kommst, weil du dich nicht mit dem Aufschlag so retten kannst wie die Männer. Du hast 6 Matches gespielt und 6 Matches gewonnen.
Ja.
Und du musst anscheinend eine super Form haben. Du hast die 1 der Welt geschlagen, Sabalenka.
Ja.
Wie kann es sein, dass du einen Tag Pause hast, stehst morgens auf und spielst kein Wein mehr rein? Wie kann das passieren? Das ist für mich unerklärlich, wie das passieren kann.
Ja, ich
Und es ist einfach nur, das ist für den Tennissport ist es ein Desaster für die Leute, die sich dann ein Ticket kaufen. Wimbledon-Finale wird überall übertragen. 6-0, 6-0 in unter einer Stunde. Das darf nicht passieren.
Ja. Ja, bin ich wirklich auch bei dir, dass ich sage, also das ist schon echt eine harte Kost, Loch und Loch in einem Finale zu verlieren. Da frage ich mich im Nachhinein, geht sie da mit mehr Selbstvertrauen aus dem Turnier oder mit weniger? Da frage ich mich, das frage ich mich gerade wirklich. Weil das ist ja wirklich fast schon eine Demütigung, die du da bekommst. Und dass du, ich meine, auch sie weiß das natürlich selber wahrscheinlich auch, also du spielst im Finale, verlierst 6-0, 6-0, enttäuscht ja nicht nur dich selbst, vielleicht auch sogar dein Team und auch halt alle Fans da draußen, die sich denken, was ist denn das für eine Scheiße, ja, hunderte, tausende Dollar Pfund für ein Ticket bezahlt und geh hier Loch vom Platz. Gehst du da gebrochen aus dem Turnier oder gehst du da raus und sagst, ey, eigentlich war es geil?
Ja, ich bin da echt unsicher.
Ja, weil ich meine, die werden ja noch die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich davon sprechen,
das Loch im Finale verloren. Ne? Da gab es ja immer das Match von Steffi Graf, das sie noch in noch kürzerer Zeit so
gewonnen
bei den French Open.
Ja, kommt ja mal vor. Ja.
Aber andererseits, ich meine, die hat da trotzdem noch einen tollen Stundenlohn bekommen. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie so 1,5 Millionen
für die ganzen
Preisgeld.
2 Wochen, genau.
Deswegen ist es, glaube ich, schon verkraftbar. Die wird sich denken, leck mich alle am Arsch. Ich habe hier ein geiles Turnier gespielt. Ist ja auch so. Muss man ja sagen. Hammer-Turnier. Bis zum Finale. Aber was ist da die Konsequenz? Wir haben schon oft hier gesagt, ich sage, 3 Gewinnsätze wie bei den Männern.
Ja.
Einfach, weil sie dann vielleicht, wer weiß, was der Grund war an dem Tag. Nervosität, schlecht gefühlt in den ersten 2 Sätzen. Man weiß es ja nicht.
Genau.
Ja? Vielleicht kriegt sie im dritten Satz, kann die Swiatek ihr Level auch nicht mehr so ganz halten. Und dann kriegt sie vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine zweite Luft und schafft ein frühes Break. Die Swiatek wird vielleicht ein bisschen nervös und sie holt sich noch ein paar Spiele. Dann
kommt ein Tennisdrama, wie wir es bei den Herren halt auch
oft sehen. Wenn wir bei den Männern auch nur 2 Sätze spielen würden, dann wäre der Fritz auch in der ersten Runde ausgeschieden.
Richtig, genau. Ja? Ja, bin ich komplett bei dir, haben wir schon 1000 Mal gesagt. Frauen auch Best of 5, würden sie sich alle einen Gefallen tun.
Müssen alle schauen, dass sie fitter werden, damit sie es auch durchstehen.
Natürlich.
Ganz klare Sache.
Ja,
muss man sich dran gewöhnen. Ist auch nicht.
Müssen sie aktuell nicht und deswegen müssen sich da wahrscheinlich auch der ein oder andere drauf vorbereiten. Das war natürlich schon harte Kost für alle, die da im Stadion waren wahrscheinlich. Außer für die Swiatek. Respekt.
Ja.
Loch im Finale. Kannst du dich an die Wand hängen. Ja.
Das war's dann auch wieder mit Wimbledon.
War's mit Wimbledon.
Jetzt ich kann ja mal mein Fazit sagen vom Turnier. Ich muss sagen, abgesehen jetzt von diesen vielen Erstrundenniederlagen von den gesetzten Spielern und vielleicht diesem deutlichen Finale von den Damen, muss ich sagen, sehr, sehr wenig Highlights, Überraschungen, muss ich sagen, bei dem Turnier. Nicht so aufregend wie die letzten Grand Slams, dass ich sage, boah, es war so richtig geil zu gucken.
Ja.
Eher ein langweiligeres Grand Slam, fand ich dieses Jahr.
Genau, also ich sage ja immer wieder, die Matches irgendwo, die mich so vom Hocker hauen, werden immer weniger. Klar sind meine Ansprüche wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch, ja, die ich auch selber habe am Tennismatch. Aber auf der einen Seite, weil die Spieler sich sehr ähneln. Auf der anderen Seite, ja, der Rasen gibt es vielleicht auch nicht her, dass da wirklich so Tennisrahmen entstehen, wie du es vielleicht auf Sandplatz hast. Ja, ich gebe dir recht, es war jetzt vielleicht für mich auch jetzt nicht das Wimbledon, wo ich sage, es war das, was mir in Erinnerung bleibt, bin ich ganz ehrlich.
Vielleicht ist es auch einfach das, dass es mir hier und da einfach die Konstanz fehlt von der Konkurrenz bei Alcaraz und Sinner, die einfach, dass du sagst, da können so Geschichten entstehen, dass halt, wenn man jetzt zurückblickt auf die French Open, Musetti, der dann halt weiß, ah, okay, ich kann die schlagen, und dann sieht man das Rematch dann plötzlich bei den Wimbledon-Halbfinale wieder und sagt, oh, geil, da ist er wieder. Und jetzt, vielleicht knackt dann diesmal.
Ja,
es ist halt immer irgendwie, haben wir auch schon jetzt ein paar Mal hier erwähnt, dass es immer dann irgendwie hier und da bei einem Turnier dann mal ein Rune ist, mal ein Draper, mal ein Musetti, der dann irgendwie im Turnier seine Sternstunde hat. Aber es ist halt nicht so konstant. Hat ja Gründe, warum es so schwer ist, ne, da mitzuhalten, Schritt zu halten mit den beiden. Aber das würde es wahrscheinlich interessanter machen, wenn dann noch mehr diese Konkurrenzgeschichten entstehen würden. Genau,
aber du siehst ja, wie Sinner durch die ersten Runden Wimbledon durchfegt. Das ist ja wirklich eine andere Sportart fast schon.
Ja,
das war es auch schon. Wimbledon dieses Jahr jetzt ja so ein bisschen für die manche Spieler vielleicht so ein bisschen auch mal eine Pause angesagt. Schon harter Sommer.
Ja.
Wenn man sich überlegt, die ganze Sandplatzsaison, jetzt Wimbledon ohne Pause. Jetzt kommt hier nochmal so eine kleine Sandplatzsaison. Wir sehen hier gerade im Hintergrund Start.
Da werden viele Topstars ja gar nicht zurückkehren auf den Sand. Die werden direkt in Hardplatz, USA Hardcourt
für die US einsteigen. Jetzt kommen nochmal die Sandplatz-Grinder, die ihr Glück versuchen.
Für viele außerhalb der Top 100 oder in den Top 100 wichtige Punkte, die sie jetzt holen können.
Genau. Und dann ist vielleicht so eine kleine Sommerpause. Ich erinnere mich immer dran, dass die das alle gemacht haben. Und tut auch mal gut. Wir hören uns wieder.
Hoffentlich ganz, ganz bald
jetzt. Ja, weil wir wollen ja unsere Zusammenfassung machen der Medenrunde 2025 und wünschen euch allen noch einen schönen Sommer. Geht auf den Platz und spielt. Macht's gut.
Macht's gut.